Heute Morgen unser Thema Gott sehen und gehen. Aber bevor wir da in den Text in Jesaja 6 einsteigen, habe ich mit euch ein kleines Gedankenexperiment vor. Jetzt dürft ihr euch einfach mal vorstellen, manche hilft es, die Augen dabei zuzumachen, gut, wenn man nicht dabei einschläft, verpasst man den Rest der Predigt. Aber stellt euch jetzt mal vor, ihr seid zwischen 20 und 25 Jahre jung, also für manche eine Zeitreise vor, manche Zeitreise zurück. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt den durchtrainierten Körper. Seid muskulös, seid sportlich. Manche lachen, manche grinsen. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid nicht nur, ihr seht nicht so gut aus, ihr seid auch sportlich, seid richtig gut, ihr seid talentierte Sportler. Nehmen wir mal einen Mannschaftssport, ich glaube, das Einfachste für uns alle ist der Fußball. Das ist am geläufigsten für uns alle. Stellt euch vor, euer Lieblingsverein, ob es der Bayern München ist, ob Dortmund, ob Leverkusen, Schalke oder welche Mannschaft du anfeuerst. Und jetzt darfst du dir vorstellen, du bist ein Teil dieser Mannschaft. Du bist nicht nur irgendein Teil dieser Mannschaft, sondern du bist der beste Spieler in dieser Mannschaft. Wo ich denke so, wow, cool, bei Bayern München zu spielen, der beste Spieler, das hätte schon was in dieser großen Arena. Sich das Ganze gedanklich mal vorzustellen. Und jetzt kommt der Trainer zu euch, nimmt euch in den Arm und sagt, hey, weißt du was? Du wirst heute nicht vorne im Sturm spielen. Ich habe was ganz anderes vor. Du spielst heute mal als Linksaußenverteidiger. Auf einer Position, wo du noch nie gespielt hast. Stellt euch das mal vor, wenn jetzt der Trainer wirklich zu euch kommen würde und euch sagen würde, hey, heute spielst du mal was ganz anderes. Und du stehst da und gehst aufs Spielfeld und spielst auf einmal auf einer Position, wo du es gar nicht gewohnt bist. Entscheidend hierbei wird sein, wie gut dein Verhältnis zu diesem Trainer ist. Vertraust du ihm oder vertraust du ihm nicht? Das wird sich ganz deutlich in deiner Spielweise zeigen. Vertraust du ihm, dann kannst du sorgenfrei spielen, du wirst Spaß haben, du wirst dein Bestes geben. Du wirst voll konzentriert bei der Sache bleiben können. Wenn du aber deinem Trainer nicht vertraust, dann wirst du verunsichert sein. Da wirst du Zweikämpfe verlieren und dann auf einmal wird das Ganze, du wirst dich unwohl fühlen und es läuft einfach nicht. Und du fragst dich, was macht mein Trainer hier? Warum ist er verrückt geworden? Hat er Spaß gerade, das zu verlieren oder was hat er vor? Und da ist wirklich diese entscheidende Rolle. Das Verhältnis zwischen Trainer und Spieler. Zurück mal wieder hier in die FWG, raus aus dem Fußballstadion. Wir werden ab und zu noch mal wieder reinspringen. Das ist genau das Gleiche. Die gleiche Frage ist, hey, wie ist dein Verhältnis zwischen und diesem großen, allmächtigen Gott, den wir gerade angebetet haben in unseren Liedern, und dir? Was ist, wenn Gott auf einmal sagt, hey, weißt du was, ich habe vor, dass du diese Aufgabe machst. Du sollst gehen und das machen. Wie wirst du losgehen? Wirst du voller Vertrauen losgehen können und sagen, ja, ich bin dabei und ich mache, egal was er sagt? Oder wirst du immer fragen, hey, bist du verrückt? Was machst du? Das kann ich nicht. Und ich liebe die Bibel. Leute, die Leute, die schon den Gemeindebrief gelesen haben, wo wir nochmal ermutigen, Leute, nehmt eure Bibel mit, weil uns ist das so ein Anliegen, diese Bibel ist so wichtig. Die Bibel hat so viele ermutigende Sachen für uns drinnen geschrieben. Es ist nicht nur einfach irgendein Buch, was wir als Christen immer mit uns schleppen, sondern es ist Gottes Wort für dich persönlich. Und die Bibel hat so viele coole Geschichten. Ich weiß nicht, ob ihr die verrücktesten Geschichten kennt, von dem einen Wächter Davids, der gegen den Löwen kämpft, Jonathan und sein Waffenträger, der gegen ein Philisterlager kämpft, zu zweit gegen ein ganzes Heer. Und sie gewinnen, weil der Herr sie in die Hand gegeben hat. Und verschiedene andere verrückte Geschichten. Aber wir haben auch Geschichten drin, wo Gott Menschen begegnet und ihnen sagt, hey, weißt du was, ich habe was vor mit dir, was für dich im ersten Moment total verrückt klingt. Aber ich will, dass du mir vertraust und losgehst. Geh, weil ich es bin. Da haben wir den Noah. Noah baut auf einmal eine Arche mitten auf dem Land. Ich stell dir mal vor, du wärst an Noahs Stelle. Du sollst ein Schiff bauen. Ich glaube, ich würde sagen, warte mal, irgendwas läuft dir doch gerade schief. Ist das meine Wahrnehmung oder was auch immer? Wir haben Mose. wo Gott im Dornbusch dem Mose begegnet und sagt, hey, ich habe was vor, du sollst zu dem mächtigsten Mann der damaligen Zeit gehen und ihm sagen, hey, ich gehe mal mit meinem Volk, mit den Hebräern gehe ich wieder zurück nach Kanaan. Das sollst du ihm sagen. Eigentlich eine verrückte Idee. Ein verrückter Auftrag. Nehmen wir mal Hesekiel, ein Prophet, wo Gott kommt und durch ihn zu seinem Volk sprechen will und gibt einen Auftrag, du sollst mal knapp 360 Tage auf der einen Seite liegen und wenn du fertig bist nach diesen 360 Tagen, dann dreh dich nochmal 90 Seiten auf die andere Seite. 90 Tage und 360 Tage, verrückt. In Paulus, wo Jesus sich ihn offenbart vor Damaskus und sagt, hey, weißt du was? Ich habe was ganz anderes mit dir vor. All diese Leute verbindet eine Sache. Gott offenbart sich diesen Menschen. Sie haben die unterschiedlichsten Aufträge, aber Gott offenbart sich denen. Und heute Morgen wollen wir mal gucken, wie geht es denn Jesaja? Jesaja, der einen Auftrag von Gott bekommt, der total komisch wirkt. Jesaja, der zu seinem Volk gehen soll und die ganze Zeit predigen soll über Gott. Und Gott sagt, hey, weißt du was? Du sollst predigen, aber sie werden nicht auf dich hören. Und dann ist die Frage, was motiviert diese Menschen dazu, das zu tun? Was motiviert dich als Spieler, bist du wieder zurück im Fußball, das zu tun, was der Trainer sagt? Kennst du deinen Trainer? Kennst du Gott, der dir einen Auftrag gegeben hat? Ihr dürft die Leute, die die Bibel haben, ob auf dem Handy oder als analoges Buch mit dabei, schlagt mal Jesaja 6 auf. Und dann dürfen wir gleich mal in den Text einsteigen. Der erste Punkt, den ich habe, ist, wir müssen Gott sehen. Wir müssen sehen, wer ist er? Dann nehmen wir das noch raus. Bevor wir in den Text weiter einsteigen, ein paar Hintergrundinformationen einfach, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können. Was für eine Situation ist dieser Jesaja? Ein Prophet Gottes, jemand, der weitergesagt, was Gott ihm gesagt hat. Jesaja ist ein Mann aus einer angesehenen Familie. Ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Laufbursche, sondern ist eigentlich schon bekannt. Wahrscheinlich auch dadurch sehr gebildet. Lebte ungefähr 740 vor Christus. Und hat wahrscheinlich schon sehr früh in seinem Leben immer wieder von Gott gehört und auf Gott vertraut. Er ist jemand, der immer wieder, vor Jesaja 6, wo er sein Volk immer wieder ermutigt, sagt, hey Leute, wir müssen zurück zu diesem einen Gott gehen. Wir dürfen nicht hier einfach in unserer Gottlosigkeit weiterleben. Wir haben diesen einen Gott, der uns aus Ägypten geführt hat und zu dem müssen wir zurück. Also ein Mann, der schon engagiert war, bevor Gott hier ihn begegnet hat. Er lebt auch in einer Zeit des Königs Usia. Usia war 52 Jahre lang König. Die letzten Jahre hat er als Aussätziger vor Jerusalem verbringen müssen, weil er ungehorsam war gegenüber Gott. Und dieser König ist jetzt gerade gestorben. Und jetzt zoomen wir rein nach Jerusalem, in der Situation zu Jesaja. Der König ist gestorben. Das bedeutet politisch eine ganz große Unruhe. Wie geht es weiter? Die Großmacht Assyrien, die immer wieder ihre Muskeln spielen lassen und zeigen wollen, wie stark, wie groß und wie mächtig sie sind. Was werden die machen, wenn die mitbekommen, dass unser König tot ist? Wie wird der nächste König sein? Und lauter Fragen, hey, wie wird es weitergehen? Und dann kommt dieser Gott und offenbart sich dem Jesaja. Und dann lesen wir in Jesaja 6, die Verse 1 bis 4. In einem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim, das sind Engel, standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten und die Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Was für eine Ermutigung. Gerade in dieser Situation, wo Jesaja steckt, kommt Gott, dieser allmächtige Gott, und offenbart sich auf seinem Thron. Nicht nur der menschliche Gott, sondern der Gott, des Himmels, der Gott des Universums kommt und zeigt, hey, weißt du was, egal was gerade bei dir los ist, ich sitze auf dem Thron. Ich bin derjenige, der alles in der Hand hält. Die Engel beschreiben ihn als den Herrn Zebaoth. Ein Begriff, was wahrscheinlich bei den meisten heute nicht mehr so bekannt geläufig ist. Zebaoth ist eine Bezeichnung, der Gott, der königlich herrscht. Der allmächtige König, das wahre Haupt der Armee Israels und der Herr der Herrscher. Dieses Wort drückt die Souveränität und diese Allmacht dieses riesengroßen Gottes aus. Der Gott, der über alle Mächte im Universum herrscht. Er ist der Herr der Herrscher, er ist der König. Aber dieser Gott zeigt sich nicht nur als der König, er zeigt sich auch als der Gottheit. Derjenige, der im Tempel ist. Nicht nur irgendwo im Palast, sondern der im Tempel, der angebetet werden will. Der anbetungswürdig ist. Die Engel die ganze Zeit vor ihm stehen und singen. Dazu nachher gleich noch ein paar Sätze mehr. Er zeigt sich in seiner ganzen Herrlichkeit und er zeigt sich als der Gegenwärtige. Nicht ein Gott, der die Erde geschaffen hat und sagt, hey, jetzt macht mal, was ihr wollt. Und ich bin da einfach mal ganz weit weg und ich gucke mal so vielleicht ab und zu mal rein. Sondern der Gott, der die ganze Zeit dabei ist und sagt, hey, ich bin da. Ich kriege genau mit, was los ist. Ich bin bei dir. Zwei Eigenschaften, die ganz deutlich hier noch im Text werden, auf die ich mit euch ein bisschen jetzt ein paar Gedanken mehr eingehen will, ist die Heiligkeit und der liebende Gott. Und Jesaja sieht, Pascal, Jesaja sieht den Gott als den heiligen Gott, den heiligen Gott sehen. Heiligkeit ist etwas ganz anderes, was wir heutzutage kaum kennen. Heiligkeit ist etwas, was ganz anders ist. Und Gott ist kein Trug, keine Finsternis. Er ist jemand, der ethisch vollkommen ist, der perfekt ist. Er ist rein, ohne Makel, vollkommen in sich, ohne Fehler. Wer kann schon von uns behaupten, er ist ohne Fehler? Gott ist ohne Fehler. Und wo deutlich wird, das Innerste, das Wesen Gottes ist Heiligkeit. Vielleicht sind das Sachen, die uns schon bewusst sind oder so, aber vielleicht sollten wir uns einfach nochmal Gedanken darüber machen, was heißt es, wenn das Innerste des Wesen Gottes Heiligkeit ist. Die Engel, die singen heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Ich bin so dankbar, Offenbarung 4 beschreibt die ähnliche Szene. Offenbarung 4, wir werden noch mal ein paar Wochen gehen wir durch die Offenbarung durch und da wird es auch einer der Texte sein, wo wir zusammen noch mal aufschlagen werden und gucken, was heißt diese Thron Gottes? Und daraus lesen wir, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn hier vorne der Thron Gottes ist, dann haben wir zwei Parteien, wir haben die rechte und die linke, spalten wir einfach hier mal Mitte durch und jetzt fängt die eine Seite an zu singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Die Länder sind seiner Ehre voll. Die singen mega laut. Wenn die fertig sind, die andere Seite. Und so wechselt sich das die ganze Zeit ab. Nicht nur für eine Stunde, sondern Tag und Nacht. Und das sind nicht nur irgendwelche Engel, die jetzt dastehen und wie wir sie oft in irgendwelche Karikaturen sehen, so kleine Babyengel, die noch niedliche Flügel haben, sondern es sind Seraphime. Engel, die vor Gottes Thron stehen, die mit zwei Flügeln, so haben wir es im Text gelesen, mit zwei Flügeln ihr Körper bedecken und mit zwei Flügeln ihr Gesicht verdecken. Sie sind Tag und Nacht vor Gott, aber verdecken die ganze Zeit ihr Gesicht, wegen dieser Heiligkeit Gottes. Weil Gott heilig ist, er ist nicht nur ein bisschen heilig, er ist absolut heilig. Es kommt deutlich, dieses dreimal heilig, 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 heilig. Das ist im Hebräischen ganz deutlich, das ist ein Superlativ. Mehr heilig geht nicht. Leute, die sind Gott, mit dem wir zu tun haben, den wir vorhin angebetet haben, den wir immer wieder mal im Alltag mit reinnehmen, ist nicht nur irgend so ein Kuschelgott, sondern er ist der heilige Gott, der Herr der Herrscher, der Herr des Universums, mit dem wir es zu tun haben. Die Heiligkeit ist das Innerste des Wesen Gottes. Und das, was nach außen strahlt, ist die Herrlichkeit. In manchen Übersetzungen steht wahrscheinlich statt Ehre, steht Herrlichkeit mit drin. Und das ein bisschen praktisch mal vor Augen zu halten. Keine Sorge, der ist nicht echt. Aber stellt euch einen Diamanten vor. Boah, der ist rein, ohne Makel. Keine Kratzer. Da ist nichts drin, was ist verschmutzt. Genauso wie die Heiligkeit Gottes. Nach außen sieht er einfach nur herrlich aus. Und das Interessante ist, wie es in diesem Text weitergeht. Jesaja, dieser Mensch, begegnet diesem heiligen Gott. Ich habe mich immer gefragt, warum Jesaja, warum brichst du hier mittendrin nach diesen vier Versen schon ab und erzählst uns nicht noch mehr, was du gesehen hast und von dem Ganzen? Bis mir irgendwie deutlich wurde, hey, es geht gar nicht hier darum, in der ersten Linie zu beschreiben, was er sieht von Gott, sondern auf einmal der ganze Fokus liegt nicht mehr auf, wer Gott ist, sondern auf einmal nur noch, wer bin ich? In Vers 5, Jesaja 6, Kapitel 5, Kapitel 6, Vers 5, da sagt er, da sprach ich, Jesaja, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Jesaja erkennt auf einmal, wow, krass, ich bin hier völlig falsch. Hier ist alles rein, hier ist alles heilig. Und was mache ich hier? Ich, das Schuldige, das Sündhaftige, der mit unreinen Lippen. In der Heiligkeit Gottes wird unsere Sündhaftigkeit deutlich. Wenn wir Gott, den Heiligen, begegnen, dann ist auf einmal, merken wir auf einmal so, wir haben ein Problem. Wir haben ein gewaltiges Problem und das ist unsere Sündhaftigkeit. Und da geht es nicht nur jetzt dem Jesaja so, sondern die Bibel spricht über alle Menschen. Ein Römerbrief, da heißt es, in Römer 3, Vers 23, da heißt es über alle Menschen, sie sind allesamt Sünder und ermangeln den Ruhm, den sie für Gott haben sollten. Das betrifft nicht nur Jesaja gerade hier mit der Heiligkeit und seiner eigenen Sündhaftigkeit, sondern es betrifft uns alle. Alle Menschen. Hier in der Gemeinde, hier in Worms, hier in Deutschland, Europa, weltweit. Alle Menschen betrifft es. Und das ist diese Auswirkung, was diese Heiligkeit Gottes gegenüber uns Menschen hat. Ich versuche es euch nochmal ein bisschen praktisch zu zeigen. Einfach nur, ich weiß, eine Heiligkeit Gottes jetzt auf Papier zu zeigen, ist schwierig. Carlo, siehst du hier irgendwas? Da ist nichts, irgendein Knick oder so? Alles sauber. Und so können wir uns das vorstellen, die Heiligkeit Gottes. Alles rein, alles perfekt. Wahrscheinlich, manche grinsen. Ja, vielleicht. Wir Menschen. Vielleicht stehst du da und sitzt du da und denkst, ja, die ganze Schuld, aber hey, Moment mal, Daniel, so schlecht bin ich ja auch nicht, oder? Es waren doch viel mehr Menschen in dieser Weltgeschichte, viel schlimmer als ich. Ob man jetzt Hitler nimmt, ob man andere Diktatoren und Massenmörder nimmt. Ich habe ja keinen umgebracht. Ich habe keinen Banküberfall gemacht. Ich bin doch nicht so schlecht. Okay, es kann sein. Vielleicht. Bis ja so ein Zettel. Könnt ihr all den Punkt sehen? Ich habe doch nur einmal eine Notlüge, weil der gefragt hat, ob ich schön bin. Und ich habe gesagt, na klar bist du schön. Das wollte ja nur nett sein. Das Problem ist aber, dass die Bibel ganz deutlich sagt, hey Leute, Gott ist heilig. Dieser Gott ist makellos. Und wir Menschen, wir haben ein Problem. Wir haben ein dickes Problem. Das hat Jesaja selber erkannt. Aber das Spannende ist, wir begegnen nicht nur den heiligen Gott, sondern wir begegnen auch den heiligen, liebenden Gott. Wir trennen das so oft in unserer Theologie und unseren Predigten und den Ganzen, dass wir sagen, hey, wir predigen heute mal über den heiligen Gott und wir predigen über den liebenden Gott. Aber Leute, das gehört zusammen, weil gerade durch die Heiligkeit Gottes wird diese Liebhaftigkeit Gottes noch größer, noch deutlicher. Lesen wir weiter im Text, wie es weitergeht. Jesaja bekennt seine Schuld. Und da heißt es in Vers 6, da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünden gesühnt sind. Jesaja erlebt gerade, wie seine Schuld vergeben wurde. Auf einmal ist nichts mehr hier, auch wenn er manchmal fromm ist. Das ist Vergangenheit. Er wird hergestellt. Er wird rein gemacht, so dass er Gott begegnen kann. So dass er Gemeinschaft mit diesem allmächtigen, heiligen, liebenden Gott sein, haben kann. Gott sucht Gemeinschaft mit allen Menschen. Es geht hier nicht nur um Gott und Jesaja, sondern auch im Neuen Testament, in 1. Timotheus wird es deutlich, dass Gott Gemeinschaft mit allen Menschen sucht. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Hey, das betrifft nicht nur mich, das betrifft nicht nur ein paar Einzelne, sondern es betrifft alle Menschen. Gott will dir begegnen. Gott will dir zeigen, hey, weißt du was? Ja, ich bin der heilige Gott und du hast Schuld. Aber ich habe dich so sehr lieb und ich will dir begegnen und dir zeigen, hey, es gibt einen Ausweg daraus. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Und das ist das, was am Kreuz geschehen ist, Jesus Christus. Wo Gott Mensch wurde, für unsere Schuld gestorben ist. Und wenn wir an ihn glauben, gereinigt werden von aller Ungerechtigkeit. Wo er uns neu macht. Das, was Jesaja erlebt hat in dem Text, hey, ich begegne diesem großen, allmächtigen Gott, wo ich eigentlich nicht bestehen kann, aber er hat so eine Liebe uns gezeigt, dass wenn ich an ihn glaube, wieder Gemeinschaft mit ihm haben kann. Hey, wir haben die Möglichkeit, mit diesem heiligen Gott Gemeinschaft zu haben, durch Jesus Christus. Und ich glaube, für die meisten ist es nichts Neues, aber lass uns das nochmal bewusst werden. Hey, ich kann hier nur sitzen, weil dieser heilige Gott mich so sehr liebt, und alles seinen einzigen Sohn dafür gab. Die Predigt heißt auf dem Titel Gott sehen und gehen. Die Frage ist, wenn du gehst, wohin gehst du? Ist es, wo du sagst, ich gehe hin zu Christus, ich gehe hin zu Gott, weil ich erkannt habe, dass er mich so sehr liebt? Oder drehst du dich um und gehst weg von ihm? Warum? Warum gehst du? Wenn du Fragen hast, wenn du Gespräche haben willst, hey, wir sind nachher hier vorne, ihr dürft gerne zu uns nach vorne kommen und wir stehen gerne zu eurer Verfügung, auch für, zum Gebet. Aber wir sind noch nicht ganz fertig, wir haben noch ein Vers und das ist Jesaja 6, Vers 8. Ein Vers, der mich selber persönlich vor einigen Jahren ziemlich angesprochen hat, wo ich das Gefühl hatte, als würde Gott direkt zu mir reden. Und vielleicht ist es, wo der Heilige Geist zu dir jetzt auch spricht. In Vers 8 heißt es, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Auffällig an dem Text ist, dass erst nachdem Jesaja gesagt hat, hey, Gott, hier bin ich, sende mich, dass er erst dann den Auftrag bekommen hat. Von der Reihenfolge, wie das Ganze abläuft, ist, Gott begegnet den Menschen. Der Mensch erkennt seine Sündhaftigkeit, sagt, ja, ich habe missgebaut, erfährt die Vergebung Gottes und Gott fragt, hey, bist du bereit, dann auch, nachdem ich dir meine riesengroße Liebe gezeigt habe, bist du bereit, für mich zu gehen? Bist du bereit, mein Bote zu sein? Und erst als die Beziehung wiederhergestellt ist, kann der Mensch frei gehen. Wie beim Fußball. Wenn der Spieler aufs Spielfeld geht und der Beziehung zum Trainer sauber ist, wenn die rein ist, kann er auf einmal spielen, wie es Spaß macht. Kann er auf einmal Sachen machen, wo er eigentlich sagt, hey Mensch, das überfordert mich. Ich weiß nicht, ob ich dem Trainer vertrauen kann, aber wo er dann sagt, ja doch, ich kann ihm vertrauen, egal was er sagt, ich mache es. Und das ist genau das Gleiche bei Jesaja. Jesaja, oh Gott, kommt zu Jesaja und sagt, hey, weißt du was? Geh zu dem Volk, predige und die werden nicht auf dich hören. Für jemand, der predigt, ist das die größte Entmutigung. Sagen so, ey, ja, ich predige zu euch und Gott hat mir gesagt, nee, ihr werdet nicht auf mich hören. Wo ich selber mich dann fragen würde, warum soll ich das tun? Warum soll ich auf einmal Aufgaben übernehmen, die mir eigentlich gar nicht liegen? Warum sollst du plötzlich bereit sein, Sachen zu machen, wo Gott sagt, hey, ich habe was vor mit dir, du sollst das und das machen. Das Ganze wächst daraus heraus, dass wir erkannt haben, mit wem wir zu tun haben. Dass dieses Verhältnis zu diesem Gott klar ist. Dass wir merken, hey, wir sind nicht diese großen, tollen Menschen, wie wir uns sie immer gerne in unserer Gesellschaft darstellen. Wir, die so viel können. Sondern wir sind eigentlich ganz klein. Und dieser Gott ist noch viel größer, als wir uns das eigentlich vorstellen können. Das Interessante ist an der Bibel, was sie zu uns Christen sagt. In 2. Korinther 5, Vers 20 heißt es, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Hey, das bedeutet eigentlich, dass wir nicht die Wahl haben, sollen wir jetzt Boten sein oder nicht? Sondern die Bibel sagt, hey, wenn du an Christus glaubst, so bist du ein Botschafter. Die Frage ist, was für ein Botschafter bist du? Bist du ein Botschafter, der hingeht? Oder bist du ein Botschafter, der sitzen bleibt oder stehen bleibt? Der sagt, nee, weißt du was? Ich habe zu viel Angst. Ich traue mich nicht. Ich bin nicht der Richtige. Ich habe andere Stärken, Herr. Du kannst andere Stärken von mir für andere Aufgaben gebrauchen, aber nicht die. Und auf einmal dreht es nur noch um uns selber und nicht mehr um das, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Die Aufgabe eines Botschafters ist, seinen Sender zu repräsentieren. Ob es jetzt ein fernes Land ist, es nimmt euer Urlaubsland, wo ihr gerne einfach mal sein würdet. Ein Traumland. Und du bist jetzt Botschafter Deutschlands in diesem Land. Und Deutschlands Bundesregierung sagt, hey, weißt du was, du musst mal hier gerade mit den Leuten verhandeln, das machen die gerade richtig schief. Und du gehst hin und sagst, ach Leute, komm, lass uns erstmal einen Kaffee trinken, lass uns ein bisschen was essen und ihr habt einen super Abend und du gehst einfach, aber du hast nichts von dem gesagt, was deine Regierung gesagt hat, was du sagen sollst. Was für ein Botschafter bist du? Ein Botschafter repräsentiert seinen Sender. Wenn wir Botschafter Christi sind, dann egal, ob wir hier in den Räumlichkeiten sind, egal, ob wir zu Hause sind mit unseren Familien, wo unsere Kinder uns die ganze Zeit beobachten, oder ob wir auf dem Arbeitsplatz sind, egal, wo wir sind, die Leute sehen es. Und wenn sie wissen, dass wir Christen sind, dann sollten wir genau achten, hey, wie verhalte ich mich? Verhalte ich mich einladend für Christus? Oder stört mein Verhalten meine Botschaft? Und genau zu wissen, was unsere Botschaft ist, kommen wir nicht dran vorbei, dieses Wort Gottes zu lesen, es zu lernen, zu verstehen, was steht da drinne, was soll ich den Menschen weitergeben. Die ständige Kommunikation mit Gott, zu wissen, hey, Gott hat uns Gottes Wort gegeben, sein Wort gegeben, dass wir das weitererzählen. Wir müssen in der ständigen Kommunikation mit Gott bleiben, Bibel lesen, beten, auch jetzt wie am Donnerstag, wo wir zusammen wieder vor Gott kommen wollen und zusammen beten wollen für Worms, für unsere Mitmenschen hier und auch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Und wenn wir wissen, was wir weitergeben sollen, dann können wir auch hingehen zu den Leuten und denen sagen können, was dieser allmächtige, heilige Gott, dieser allmächtige, heilige, liebende Gott den Menschen weitergeben möchte. Es ist interessant, zurück zum Fußball. Jetzt stell dir vor, du bist auf dem Spielfeld und es geht richtig los und du kriegst die Panik. Oder sagst, ach, weißt du was, hey, ich habe jetzt gerade Probleme, jetzt als Linksaußenverteidiger zu spielen. Ich weiß, wie ich das mache. Ich stelle mich vor den Pfosten. Und dann stehst du als Doppelpfosten da, auf diesem Spielfeld, deine ganze Mannschaft dreht sich um und denkt, hey, was geht denn ab mit dir? Was machst du da? Gott braucht keine Statisten, keine Doppelpfosten in seinem Team. Gott will, dass du läufst, dass du ein Teamspieler bist und losgehst. Ich liebe Gemeinde, weil es deutlich wird, Christen sind keine Einzelgänger. Christen sind keine Solo-Leute, die losgehen und selber sich groß machen, sondern Christen haben Gemeinden, wo wir als Gemeinde zusammen Projekte auf die Beine stellen dürfen, um Leute einzuladen zu Christus hin. Ob es Jazz-Gottesdienst ist, wo wir andere Möglichkeiten haben im Oktober bei den Konzerten oder wo auch immer, als Hauskreise, Freunde einladen. Hey, wir müssen das nicht alleine machen. Dreht euch mal um. Guck mal, Gott hat uns verschiedene Leute mit an die Seite gestellt, wo wir gemeinsam losgehen dürfen. Und noch ein Vers zum Abschluss. Es kann sein, dass du sagst, hey Mensch, ich ahne da, Gott hat irgendwas Großes mit dir vor. Aber wer bin ich schon? Wer bin ich, dass ich das machen kann? Und das Schöne ist, Gott begabt die Berufenen. Es geht nicht darum, dass du mit deiner Gabe kommst, sondern wenn der Herr will, dass du das machst, dann wird er dich begaben, dass du das machen kannst. Und für mich ist oft, ich bin nicht derjenige, der losgeht und mit Menschen, hey, ja, weißt du was, ich habe eine Botschaft für dich und ich kann frei reden. Nee, mir geht es ja selber so, dass ich oft denke so, Alter, was werden die denken, was werden die machen? Das Ganze. Und wo ich einen Vers habe, der mich immer wieder ermutigt zu sagen, ich gehe diesen Weg, auch wenn es schwer wird und alle komisch gucken. Das ist in Epheser 2, wo es heißt, denn wir sind sein Werk, wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir daran wandeln sollen. Es geht nicht darum, dass du jetzt deinen Part selber bringst, sondern dass du Gott hinterherläufst. Hey, Gott hat alles vorbereitet für dich. Du musst eigentlich nur diesem Trainer auf dem Spielfeld, der vor dir läuft, und du musst einfach nur die ganze Zeit hinterherlaufen. Und wenn er schießt, dann schießt du. Mehr ist es nicht. Wir müssen Gott einfach nur Step by Step folgen. Mehr müssen wir nicht machen. Unser Blickkontakt die ganze Zeit auf ihn halten. Nicht auf alles umdrum, auf die Fans, die dann vielleicht kritisch gucken, was macht er denn da jetzt und so, sondern auf den, auf dem es ankommt. Du bist ein Botschafter des heiligen, liebenden Gottes. Wir haben Gott gesehen, Gott begegnet Jesaja als den heiligen, liebenden Gott, wo Jesaja kennt. Ich habe so viel Dreck am Stecken. Wo er aber erleben darf, dass Gott ihn komplett wiederherstellt, wo er rein wird. Und dann die Frage, ob Jesaja bereit ist, für Gott zu gehen. Und die Frage an dich, bist du bereit, wenn Gott dich fragt, hey, wen soll ich senden? Bist du bereit zu sagen, ja, hier bin ich, sende mich. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, aber ich bin bereit zu gehen, weil ich erkannt habe, wer du bist. Dass du der heilige, aber auch liebende Gott bist, der mit mir geht, der alle Werke vorbereitet hat, dass ich nur noch hinterherlaufen muss. Gott sehen und dahin gehen, wo er uns haben will. Und Herr, das ist mein Anliegen, mein Gebet heute, dass du uns im Herzen einfach immer wieder ansprichst, dass du uns deutlich machst, dass wir nicht nur irgendwelche Marionetten, dass wir nicht nur irgendwelche Menschen sind, die unser Leben vor uns herlaufen, sondern dass wir Botschafter an deiner Stadt sind. Dass wir Botschafter von dir, dem heiligen, liebenden Gott sind und den Menschen was sagen sollen. Und Herr, ich danke dir, dass wir das nicht alleine machen müssen, dass du vorausgegangen bist, dass du uns Mitkämpfer, Mitschreiter an der Seite gestellt hast, dass wir zusammen als Team das machen dürfen. Und ich bitte dich, dass wir uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, dass wir dich haben. Danke, Herr, dass du groß bist, dass du heilig bist, aber auch liebend bist. Amen.